RD.
Es muss ein Sonntag gewesen sein, ein Tag voll hellem Sonnenschein. Es war ein Glückstag.
Nein, kein Sonntag. Ein Samstagvormittag war's. Und geregnet hat's auch. Trotzdem haben sich um kurz vor 11 wieder tausende Touristen auf dem Münchner Marienplatz versammelt, um das Glockenspiel am neuen Rathaus zu erleben. Mittendrin im Publikum war plötzlich eine jener großen Fragen zu hören, die auch gern mal von kleinen Menschen gestellt werden. Ein vielleicht 7-Jähriger hat da seinen Vater gefragt: Papa, schauen so die echten Bayern aus? Der Bub hatte offenbar am Kiosk eine lustige Bildpostkarte entdeckt. Auf der war ein beleibter Herr mit Trachtenhut, Waldi und Maßkrug zu sehen. Ein typischer Bayer also? Der Vater des Buben ist wortkarg geblieben. Was verständlich ist, denn die Frage, wie Bayern ausschauen, ist ja wirklich nicht leicht zu beantworten. Bei 13 Millionen Einwohnern im Freistaat. Da gibt's Korpulente und Dürre, große und kleine, schöne und anders schöne. Jede und jeder ist eigen und manche ganz besonders. Einen Dackel führen freilich nur die allerwenigsten mit sich, obwohl ja der Raucher gerade wieder groß in Mode sein soll. Laptops sieht man öfter. Lederhosen hingegen sind im Straßenbild so selten wie Dirndl, Gamsbart und Trachtenhut. Außer wenn gerade Wiesn ist. Aber auch dann sind es ja oft nur Bayern-Darsteller, die von ganz woanders herkommen. Echte Bayerinnen und Bayern sind also auf Anhieb nur schwer zu erkennen. Trotzdem halten sich bestimmte Klischees hartnäckig, was auch an den einschlägigen Bildpostkarten liegt, die seit mehr als 100 Jahren im Umlauf sind. Die Münchner Verlagslektorin Dietlin Pedarnik hat sie sich genauer angeschaut und ein 480 Seiten starkes Buch mit mehr als 1700 Abbildungen draus gemacht. Obacht Bayern heißt das Werk über ein Land und sein Klischee in historischen Humorpostkarten. Die studierte Kunsthistorikerin Pedarnik musste für ihre Recherchen übrigens nicht weit reisen. Sie hat nämlich 20.000 solcher historischer Postkarten bei sich daheim.
Mein Vater war der leidenschaftliche Postkartensammler, was mich natürlich als junges Mädchen hat mich überhaupt nicht interessiert. Und dann, wie ich aber zum Arbeiten angefangen habe im Verlag, und dann ist mir die Sammlung von Papa wieder in die Hände gefallen und habe mir gedacht, ja Wahnsinn, ein Eldorado. Wirklich eine haptische Datenbank.
Und ein kulturhistorischer Schatz. Dietlin Pedarnik hat dann irgendwann selber auch gesammelt. Anfangs nur München-Motive. Später hat sie sich auf bayerische Humorpostkarten spezialisiert. Allein davon gibt es Millionen Einzelstücke auf dem Markt. Denn Ende des 19. Jahrhunderts, da hatte die Postkarte eine wahre Kommunikationsrevolution in ganz Europa ausgelöst. Die ersten, die sogenannten Korrespondenzkarten, waren 1869 in Österreich-Ungarn ausgegeben worden. Im Jahr darauf wurden sie auch bei den Postverwaltungen im Norddeutschen Bund, in Baden, in Württemberg und in Bayern eingeführt. Sie waren billiger als Briefe, sagt Dietlin Pedarnik, und deshalb gingen sie auch bald weg wie warme Leberkässemmeln.
Naja, das waren dann schon um 1900 schon Milliarden. Oft sagen die Leute, ja, und wir mit unserer WhatsApp und Internet, und das war ja so eine, ist ja so ein Umbruch. Also ich glaube, dass der Umbruch in der Medienlandschaft, was die Postkarte anbelangt, der ist mindestens vergleichbar. Und vor allen Dingen, es haben ja auf einmal Leute sich mitteilen können, die vielleicht des Schreibens nicht ganz so kundig waren.
Wetter schön, mir geht's gut, Grüße Schorsch. Oft steht halt nur das Wesentliche drauf auf so einer Standardpostkarte, 9 mal 14 Zentimeter. Aber es reicht ja auch. Schließlich hat sie ja nicht nur eine Vorderseite fürs mühsame Schreiben, sondern auch eine zum Anschauen. Streng postalisch betrachtet ist das die Rückseite. Seit Mitte der 1880er Jahre hatte die Bayerische Post nämlich auch Bildpostkarten zugelassen. Motive gab's reichlich. Die schönen bayerischen Städte und Kurorte, die herrlichen Landschaften und die lustigen Eingeborenen. Das Genre der sogenannten Humorpostkarte wurde Ende des 19. Jahrhunderts zum Verkaufsschlager, auch weil es der reisende Teutone als heilige Pflicht ansah, von jedem bayerischen Misthaufen eine Bildpostkarte heimzuschicken.
Der Tourismus hat sicherlich dazu beigetragen, diese Karten mit diesem Klischee Bayern zu fördern. Über die neuen Wege, wie die Eisenbahnverbindungen waren besser, die Dampfschifffahrt bis nach Übersee, dass es erreichbarer war, was vorher ganz exotisch und fremd war.
Zum Beispiel das schöne Land am Alpenrand, wo das Münchner Kindl einen vollen Maßkrug stemmt, wo fliegende Bierfässer als bayerische Luftschiffe dienen und wo der gewamperte Dreiquartel-Privatier, der von seinen Mieteinnahmen lebt, schon am Vormittag mit einer halben in der Hand feist vor sich hin grinst. Ja, der Rausch war oft mit dabei, wenn es um hiesige Motive ging. Auch heutzutage hat das Bier noch viel Zugkraft. Nicht zuletzt bei den Touristen.
Everybody likes their beer and they drink really big mugs. So that's still part of the Bavarian culture. And I bought myself a Bavarian hat. So I've been buying pins and putting them in my hat for when we travel. So that's been fun.
Ja, das bayerische Bier, das Mager, der Herr aus dem sonnigen Florida. Und einen Trachtenhut samt Anstecknadel hat er sich auch schon gekauft. Fehlen eigentlich nur noch die Postkarten. Vielleicht eine mit Maßkrug? Immer schon ein Klassiker, sagt Dietlin Pedarnik.
Das bayerische Wirtshaus und das Bier und das Trinken, das ist das, was einem ja sofort einfällt. Ich habe mal Freunde gefragt, die haben dann noch Brezen gesagt, also das Essen und Oktoberfestkarten, wo es ums Trinken hauptsächlich geht, um das Klischee des Bayern, der alle niedersäuft und der ganz viel verträgt.
Oder auch nicht. Auf vielen Humorpostkarten ist der Bayer nämlich ein trauriges Opfer seines übermäßigen Alkoholkonsums.
Also die haben dann Steckeltiere 4, so eine riesige Wampen und dann steht oben drüber, wir sind gesund und du denkst, ja Gott, das wollen wir so.
Aber die meisten Postkarten Bayern sind natürlich bumperl gesund und kugelrund und kernl gefordert. Lauter schneidige Naturburschen, allerweit zünftig mit strammen Wadeln und Irksenschmalz. Und nicht zu vergessen natürlich die reschen Maderl in danziger Tracht und mit ganz, ganz viel Holz vor der Hütten.
Hübsch anzuschauen, adrett. Das ist die eine Seite. Die Humorpostkarten sind schon wieder ein bisschen hinterpfotziger. Also die zeichnen gerne die hässliche Bäuerin mit dem dicken Kropf. Die zeichnen die Frau als vor allen Dingen die Kellnerin immer verfügbar für alle männlichen Annäherungsversuche. Da bleibt einem schon das Lachen oftmals dann im Hals stecken, wenn man das sieht.
Bierzeltbedienungen können vermutlich heute noch ein Lied davon singen. Aber ansonsten ist er zünftig, der Bayer. Beim Kegeln und Karteln, beim Fensterln und Fingerhackeln, beim Schurblatteln und natürlich im Wirtshausnahkampf mit und ohne Maßkrug-Einsatz. Obacht Bayern! Ein Klischee wird zelebriert und in die weite Welt hinausgeschickt.
Wir sind die Oberlandler von echten Schrot und Kohlen und haben in unserer Volkstracht
Es ist vor allem das Postkartenbild einer gescherten Landbevölkerung. Auftrumpfend und laut, streit- und rauflustig und großmannsüchtig in ihrem Misthaufen stolz. Nicht unbedingt die allerhellsten, aber bauernschlau wird Sau.
Und der Gickelgockel hat er hingehabt und der Gockelgickel, der hat's auch. Sagt der Gockelgickel zum Gickelgockel, Gickelgockel, du die meine ja.
Ganz neu sind solche Stereotype nicht. Schon in der ersten schriftlichen Erwähnung der Bajuwaren um das Jahr 565 nach Christus, da warnt der norditalienische Dichter und spätere Bischof Venantius Fortunatus vor den bayerischen Grobianen, denen man bei der Durchreise besser nicht begegnet. 200 Jahre später lobt dann der Freisinger Bischof Arbio seine Landsleute als sesshaftes und wehrhaftes Volk, das auf Nächstenliebe und Sitte gegründet sei. Ja, und 1526, da beschreibt der Historiker Aventin seine Bayern als eigensinnige und streitlustige Leute, die viel saufen, gern Wallfahrten gehen und viele Kinder machen. Lauter so Klischees halt, die sich hartnäckig halten. Aber ein bisschen was ist halt immer dran. Und so werden sie bis heute gern zitiert. Auch wir tun es hier. Obwohl kritische Heimatpfleger ihre beamteten Zeigefinger erheben und vor Stereotypen warnen. Freilich nicht ohne sie auch selbst zu zitieren. Wie aber entstehen eigentlich solche Klischees? Die Münchner Volkskundlerin Nina Gockerell hat schon Anfang der 1970er Jahre ihre Dissertation über das bayerische Selbst- und Fremdbild geschrieben. Kein Mensch komme ohne Vorurteile aus, sagt die Wissenschaftlerin, weil sich niemand über alle Erscheinungen des Lebens ein eigenes Urteil bilden kann. Und deshalb übernehmen wir halt oft die Urteile, die sich andere Leute gebildet haben.
Oft sind diese Urteile sehr griffig, sehr eingängig, umso leichter übernimmt man sie. Und diese Vorurteile haben natürlich auch den Vorteil, dass man sozusagen in der eigenen Gruppe, die dieselben Vorurteile teilt, sich mühelos verständigen kann. Man weiß, worüber man erzählt, worüber man spricht. Und die Verständigung ist ganz einfach.
Manchmal gar zu einfach. Im 18. Jahrhundert denunzieren protestantische Aufklärer aus dem hohen Norden, dass katholische Bayern gern als dumm, rückständig, abergläubisch und bigott. Vorurteile, die sich bis ins 19. Jahrhundert hineinhalten, obwohl das schöne Bayern schon als Reiseland für Sommerfrischler immer beliebter wird, als die Touristen vor allem entlang der Alpen scharenweise einfallen. Da kommen die Verlage und Kunstdruckereien in München, Nürnberg und Augsburg mit der Produktion von Ansichten kaum mehr nach.
Die Verlage haben geordert und haben gesagt, tatsächlich, ja, das verkauft sich jetzt beim Preußen, der hier auf Urlaub ist, verkauft sich das aber sehr gut. Und die Künstler das dann wiederum vice versa auch angeboten haben. Die haben gezeichnet und eingereicht. Und der Verlag hat gesagt, ja, passt, nehmen wir, wie es heute auch ist.
Drei paar Leid und die Firnen Tanz, der Gipi Gürgel und der Lusti Hans, der Väter Nazi und der Simpi Sepp, der Huber Muckel und der Tippi Depp.
Wo er einen Lodenjanker und einen Gamsbart sieht, wird dem Berliner wohlig ums Gemüt, spottet der österreichische Satiriker Karl Kraus. Ja, und der Bayer im Lodenjanker? Der macht sich gern mal zum Deppen, nach dem Motto: Diri, dari, deppert, wari, das Geschäft, das lassen wir uns nicht entgehen, denn es nährt den Stamm und heiligt die Mittel. Wie viel von den Seppel-Klischees auf bayerische Selbstverzwergung zurückgehen und wie viel auf bösartige Fremdzuschreibung, schwer zu sagen, meint auch Dietlin Petarnik.
Der Preuße hat den Bayern so gesehen, Lederhosen tragend und schublattelnd und jodelnd, und der hat es geliebt. Der ist in Berlin, ist der erst einmal zum Wertheim gegangen und hat sich erst einmal, wie heute auf der Wiesn, hat sich erst einmal eingekleidet für die Sommerfrische in Bayern.
Und auf geht's wieder mit dem Kasperlgewand ins Oberland, wo man ihn schon mit pekuniärer Vorfreude erwartet. Allerdings auch mit einer gewissen Ambivalenz. Lange bevor das berühmte Mir san mir zum Marketingsprüchel eines Münchner Ballspielvereins verkommen ist, da war es das Selbstverteidigungsmantra eines Stammes, der sich bedrängt fühlte.
Das ist auch eine Angst, dass das Fremde, das man ja ins Land geholt hat, bewusst, weil man ja wollte ja seine Zimmer vermieten und jeder Bauer hat seine Stube geräumt, damit der Fremde dort im Sommer oder auch dann im Winter später, dass die da sein können. Und das macht auch Angst, das bedrängt, abgesehen davon, dass man sich dann auch so gebärdet hat, wie es eben der Berliner sich vorstellt. Man hat Kabarett auf der Alm.
Bayern als Bühne für die Fremden. So steht sogar auf einer historischen Postkarte. Sommerfrische war eben immer auch ein bisserl Maskenball. Nicht nur beim Schlierseer Bauerntheater, das um 1900 deutschlandweit auf Tournee ging, auch daheim hat man gern Komödie gespielt. Als Hauptdarsteller die bäuerliche Bevölkerung Oberbayerns, die das Klischee sattsam geprägt hat. Ländlich, sittlich und dem König stets treu ergeben. Städter, Intellektuelle oder Arbeiter haben bei der Entstehung dieses Postkarten-Bayerns ebenso wenig eine Rolle gespielt wie Oberpfälzer, Schwaben, Franken oder Niederbayern. Bayern aber bietet viele Ansichten. Und wer seinen Zoom ein bisschen weiter aufziehen will, der schaut am besten noch in ein anderes Buch. Grüße aus dem Wilden Osten heißt die Kulturgeschichte des Bayerischen Waldes auf Ansichtskarten. Autor ist der promovierte Historiker Richard Leubl, der 2023 wie die Jungfrau zum Kinde an einen Sammlerschatz geraten ist, und zwar gleich Schuhkarton und Obstkistelweise. Tausende von Bayerwald-Postkarten waren drin in diesen Kisten. Als Direktor vom Haus der Bayerischen Geschichte Augsburg-Regensburg kennt sich Richard Leubl ja aus mit altem Zeug. In dem Fall aber was ganz was Besonderes. Denn Leubl ist bekennender Weidler, oder genauer gesagt Vorweidler. Also ein Eingeborener, der im niederbayerischen Hengersberg aufgewachsen und im Kloster Niederaltaich ausgebildet worden ist. Kein Wunder also, dass sich der Museumsdirektor mit einer kräftigen Prise Weidlerstolz ans Werk gemacht hat, um das Postkartenbild seiner Heimat ins rechte Licht zu rücken. Herausgekommen ist eine unterhaltsam geschriebene Kultur- und Sozialgeschichte und eine höchstpersönliche Liebeserklärung an dem Böhmer- oder Nordwald, wie der Bayerische Wald früher genannt wurde. Gaudi-Postkarten findet man in dem Buch keine. Dafür viel echtes Bayern. Mit Hörndl- und Körndlbauern, Holzfällern und Steinhauern, Schwammalbrocker, Rosshandler- und Metzgerdynastien, charmanten Konditoreidamen und russigen Bergwerksarbeitern. Ja, manchmal schaut's aus wie im Wilden Westen, da hinten im Wilden Osten. Und ja, die Grenzregion des Bayerischen Waldes war öfter mal von Krisen gebeutelt. Aber sie hat auch ihre Boomzeiten erlebt. Wie im richtigen Leben halt. Bayern hat viele Gesichter. Zum Beispiel das Markante des Künstlers und Fotografen Olaf Unverzart. Ein hagerer 50-Jähriger, ruhig und nachdenklich, aber auch schlagfertig und mit Humor. Ein durch und durch bayerischer Mensch, könnte man sagen, schon von der Sprache her. Die halbe Zeit wohnt Unverzart in der Großstadt München. Die andere Hälfte im oberpfälzischen Dorf Kritzenast bei Waldmünchen, wo er aufgewachsen ist. Das Bayern des Olaf Unverzart ist kein Postkarten-Bayern. Sein Heimatdorf liegt im unmittelbaren Grenzland zu Böhmen, wo jahrzehntelang der eiserne Vorhang Europa zweigeteilt hat. Dass diese Region anders ausschaut als das Land in der Bier- oder Käsewerbung, das war Olaf Unverzart schon als Kind aufgefallen. Auf dem Weg in den Familienurlaub nach Italien, da sind sie öfter durch das liebliche Oberbayern gekommen, mit den Seen und Wiesen, Kühen und Bergen.
Ja, schön ist schon. Aber ob ich es genießen kann, das ist eine größere, umfangreichere Frage. Aber schön ist definitiv.
Vielleicht sogar das Schönste, was wir in Deutschland haben, sagt der Fotograf Unverzart. Aber schön allein reicht halt auch nicht immer.
Diese herkömmlichen Blicke mit so einem Löwenzahn im Vordergrund, saftige Wiesen, der Hintergrund ist dieser See und so, das ist natürlich das, was es eh schon 100-mal gibt. Das muss ich jetzt nicht auch noch fotografieren und dann auch noch drunter schreiben, im Bein ist schön, das wissen wir ja trotzdem.
Wo alle, ja mei, schau, schön rufen und ihre Hände zücken, um Selfies und Schnappschüsse zu machen, da ist für Olaf Unverzart eher wenig zu holen. Als Fotokünstler interessiert er sich mehr für die langsame Annäherung, für den zweiten Blick, für die Brüche einer Landschaft und ihre Unorte. Zum Beispiel dort, wo er aufgewachsen ist, wo einst im Kalten Krieg die westliche Welt buchstäblich zu Ende war. Da hinten geht's nicht weiter, heißt Olaf Unverzarts jüngstes Buch mit Fotografien aus dem Oberpfälzer Grenzland. In Corona-Zeiten hat sich Unverzart auf sein Radl gesetzt und ist zurückgefahren in seine Kindheit. Plötzlich waren die Grenzen wieder dicht und manches hat an früher erinnert. An die Jahrzehnte der Randlage und Isolation. Mit seiner analogen Großbildkamera und einem Normalobjektiv auf Schwarz-Weiß-Film hat Unverzart diese Landschaft dokumentiert. Ihre Häuser, Straßen und Dörfer. Nein, es ist keine Augenschmeichelei, was er uns da zeigt. Manches wirkt wie der Punch eines Muhammad Ali, wie ein Schlag mitten ins Gesicht. Die Häuser, die da aneinander kleben wie siamesische Zwillinge. Der vogelwilde Stilmix aus bröckelnden Fassaden und Gewerbegebietscharm. Die Sekundärarchitektur, die ihre Kreisverkehre und Leitplanken in die Landschaft eingraviert, es sind ästhetische Schildbürgerstreiche. Und manchmal bröselt's auch da hinten und ein Schleier von Melancholie hängt über den Dächern. Der Mensch, der kommt nur indirekt vor als derjenige, der hier wohnt und wirtschaftet, besetzt und benutzt und manchmal auch verhunzt und verschmutzt. Aber Olaf Unverzagt urteilt nicht. Er will niemanden bloßstellen. Er schaut und zeigt. Präzise, dokumentarisch, schnörkel und oft auch gnadenlos. Aber er präsentiert uns keine Freakshow, sondern Fremdvertrautes. Heimatliebe auf den zweiten Blick. Manchmal auch erst auf den dritten oder vierten.
Die Bilder sollen ja in erster Linie mal dokumentieren, wie es ist und sollen dann im besten Fall die anderen Leute, die das sehen, wachrütteln, sensibilisieren, vielleicht da irgendwie für neue Sachen interessieren. Ja.
Greetings from Bavaria, Grüße aus Bayern, allerdings nicht im Postkartenformat. Aber warum hast du nichts Schönes fotografiert, wird Olaf Unverzagt manchmal gefragt. Ja, dann lächelt er, der Künstler, und sagt:
Es hat natürlich immer was Raues, was Grobes, das, was mich da interessiert hat, weil wie da gebaut wird, wie da geklebt wird, wie teilweise mit Natur umgangen wird, das ist natürlich schon extrem, ja, grob. Und das interessiert mich eigentlich. Aber mich interessiert auch, dass dieser Landstrich, dieser Grenzlandstrich in der Oberpfalz durch diese ganzen Brüche sowas erhalten hat, was eben anders ausschaut wie jetzt zum Beispiel Oberbayern. Und deswegen würde ich das jetzt auch nicht in einen Satz nennen als Bayern. Also es ist einfach sehr unterschiedlich.
Bayern hat eben viele Gesichter. Und bei manchen erschließt sich die Schönheit erst, wenn man sich Zeit nimmt. Und dann muss auch nicht unbedingt immer die Sonne scheinen, wie im Schönwetterfernsehen. Ja, und wie ist eigentlich die heitere Erfolgsgeschichte der Humor-Postkarte ausgegangen? Die hatte ihr goldenes Zeitalter zwischen 1895 und 1914. Aber mit dem Ersten Weltkrieg war es dann vorbei, sagt Dietlin Petanik.
Die Lederhose verschwindet, da ist dann der Soldat mit der Uniform. Das verändert sich eklatant. Was vorher so als typisches Urbayerntum war, das wird völlig verdrängt von der Propagandakarte. Da geht es darum, den Feind lächerlich zu machen. Immer noch mit einem bayerischen Akzent. Die Schnaderhüpfeln singen den Militär.
Obacht, sagt Dietlin Petanik. Eines hat die Geschichte gezeigt. Aus humorigen Postkarten können ganz schnell bösartige Propagandainstrumente werden. Ja, und heute, in Zeiten von Handy und Kurznachrichten, da fristet die Postkarte ein Nischendasein. Aber auch die Generation Instagram verschickt vertraute Bayernbilder millionenfach und in Sekundenschnelle. Manchmal sind auch noch alte Stereotype dabei, die aber meist augenzwinkernd aufgegriffen werden.
Ich bin aus Bayern. Natürlich trinke ich alles aus dem Maßkrug.
Sagt sie, die junge Frau, und zapft sich ihren Latte Macchiato in den Maßkrug hinein. Tja, alles Geschmackssache. Auch die gute alte Ansichtskarte, die es natürlich immer noch gibt. Sammler lieben sie, Touristen auch. Und was ist mit den typischen Motiven, den Bayern-Klischees? Klar, sagt die Kioskfrau am Münchner Marienplatz.
Ja, die gehen sehr gut eigentlich. Also besonders die natürlich mit der Lederhosen und Dirndl, die Trachten, Karten, aber natürlich auch immer Neuschwanstein. Neuschwanstein, das geht immer.
Welche Bayern-Bilder schicken wir also heute in die Welt hinaus? An jenem Samstagvormittag, da macht ein Tourist vorm Hofbräuhaus mit seinem Handy ein Foto von zwei Burschen in Tracht, die gerade eine rauchen. Die beiden jungen Münchner sind vom Schäffler-Stammtisch und sie freuen sich, dass die Welt sich interessiert für sie und das authentische Bayern.
Also das Gelebte braucht man einfach. Das ist typisch bayerisch und wir sind beide bei den Schäffler. Ja. Das ist immer schön. Immer.